ERF Plus. Das Gespräch.
Im Studio Katja Völkel. Dios Bisuyana, das ist ein Ausdruck aus der südamerikanischen Quechua-Sprache und bedeutet wir vertrauen auf Gott. Dios Bisuyana ist auch der Name einer karitativen Vereinigung in Peru. Das Arztehepaar Dr. Klaus Dieter und Dr. Martina John haben sie im August 2002 mit einer Reihe von Gleichgesinnten gegründet. Heute gehören zu der Einrichtung unter anderem ein modernes Hospital, eine Schule und ein Radiosender. Alles spendenfinanziert. Es ist ein großes Werk, in dem Gott Großes bewirken kann. Und ich bin sicher, dass es dazu auch viel zu erzählen gibt. Und darüber spreche ich heute mit Klaus-Dieter John. Und ich bin gespannt, was er uns zu erzählen hat. Herzlich willkommen, Herr Dr. John.
Ja, danke für die Einladung.
Sie und Ihre Frau haben schon in Ihrer Jugendzeit den Wunsch gehabt, als Mediziner das menschliche Leid der sogenannten Dritten Welt zu mildern. Sie sind Chirurg geworden und haben Ihre Ausbildung unter anderem an den namhaften Universitäten von Harvard, Yale, Johannesburg und Berlin absolviert. Gab es in dieser Zeit mal eine Phase, in der Sie Ihren Jugendtraum über Bord werfen und lieber Karriere machen wollten?
Ja, zweimal. Einmal waren wir als Formulanten in Ghana, Westafrika, 1983, meine Frau und ich. Wir hatten immer diesen Traum gehabt, ein Leben lang in der dritten Welt etwas zu bewegen als Ärzte. Und als wir dann diese unmenschliche Not vorfanden, die Gleichgültigkeit menschlichem Leben gegenüber an den Krankenhäusern des Staates in Westafrika, da waren wir doch sehr geschockt und haben uns damals gefragt, lohnt es sich, eine gute Ausbildung zu durchlaufen und dann in Afrika zum Beispiel unter ganz schwierigen Bedingungen, wo nichts da ist, keine Gerätschaften, kein Interesse am Patienten zu arbeiten. Das war einmal. Und dann später, als ich an der Uniklinik in Berlin gearbeitet habe, wurde mir angeboten, mich zu habilitieren. Das hätte bedeutet, 4, 5, 6 Jahre im Labor zu stehen und hätte uns doch von unserem Ziel, ein Leben lang zu investieren als Ärzte, an einem Missionskrankenhaus hätte uns davon abgebracht. Aber glücklicherweise, muss ich rückblickend sagen, ich wurde eingeladen, mir ein Missionsspital in Ecuador anzuschauen. Und ich war so gepackt von dem, was ich dort sah, am Osthang der Anden. Und dann war völlig klar, Gott will, dass wir ganz schnell nach Südamerika auswandern. Und wir sind dorthin, 1998, sind seit 22 Jahren Missionsärzte und wir werden das auch bleiben bis zu unserem, ja, bis zum Schluss.
Ja, 2007 war es dann, als Sie das Krankenhaus gegründet haben. Warum jetzt gerade in Peru? Das ist ja schon, wie Sie gerade angedeutet haben, in den Anden ein besonderer Ort, wo überwiegend Quechua-Indianer in bitterer Armut und gesellschaftlicher Diskriminierung liegen.
Wir hatten immer die Absicht, ein ganz modernes Krankenhaus, die beste Medizin für die Ärmsten anzubieten. Und in der Tat, im Süden des Landes, Peru ist ja fast viermal größer als Deutschland, leben die Quechua-Indianer, Nachfahren der Inkas. Über 10 Millionen Quechuas leben in den Bergen Perus. Aber der Ort Curahuasi liegt recht günstig an der weltberühmten Panamericana. Es gibt eine Panamericana entlang der Küste, die zieht sich von Alaska bis an die Südspitze Chiles, aber auch eine Panamericana, die durch die Berge verläuft. Und wir haben dort eine ganz gute Straßenanbindung. Es ist möglich, unser Krankenhaus zu besuchen und hat sich auch in den letzten Jahren gezeigt, dass diese Annahme korrekt war. Wir hatten jetzt 386.000 Patientenbesuche, die in Bussen anreisen. Also die sitzen in Bussen 10, 20, 30 Stunden. Wir hatten bisher Patienten aus 25 Bundesstaaten, aus allen Bundesstaaten. Und wir sind erreichbar dort hoch in den Bergen. Das Krankenhaus liegt ja 2,6. Die Bergkette vor uns, 5.000er und 6.000er. In dieser atemberaubenden Landschaft ist das Krankenhaus entstanden. Genauso schön, genauso modern wie ein Krankenhaus in Deutschland.
Die Einrichtung heißt Dios Bisuyana. Wir vertrauen auf Gott. Warum haben Sie diesen Namen gewählt? Was bedeutet Ihnen das?
Ein modernes Krankenhaus zu gründen ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Wer in Deutschland ein Krankenhaus bauen möchte, sagen wir hier in Frankfurt oder Wetzlar, wo auch immer, da beschäftigen sich viele Gremien mit diesem Projekt über Jahre. Und Das sind ja viele Millionen, die man braucht. Alleine einen Operationssaal auszustatten, eine Intensivstation, das sind ja meist Millionenbeträge. Uns war klar, das geht gar nicht. Wir sind ein Ehepaar, zu zweit. Wir wollen Patienten behandeln, die niemals den wahren Wert ihrer Behandlung bezahlen. Es geht gar nicht. Und deswegen sagten wir auch bei der Vereinsgründung mit unseren Freunden, dieses Hightech-Krankenhaus für die Ärmsten kann nur Wirklichkeit werden, wenn Gott seinen Segen dazu schenkt. Wenn wir Gott vertrauen, dann wird er sich dazu bekennen. Und so war es auch. Wir haben die Geschichte immer erzählt. Also ich habe sie jetzt schon über 2800 Mal erzählt, in Clubs, Schulen, Unis, Firmen, Kirchen natürlich auch. Aber als wir damals anfingen mit diesen Vorträgen 2004, hatten wir nichts vorzuweisen. Da stand nichts. Wir hatten kein Geld und keine Kontakte und keine Gerätschaften, keine Mitarbeiter. Und wir haben damals während einer Wirtschaftskrise 2004 und 2005, war eine schwierige Zeit in Westeuropa, haben wir gesagt, dieses Krankenhaus kann entstehen und wird entstehen mit Gottes Hilfe. Und die Leute haben uns damals ganz groß angeguckt und haben doch so ein bisschen auch in unserem Verstand gezweifelt damals. Aber es wurde Wirklichkeit. Die Leute haben das auf unserer Webseite Tag für Tag beobachten können, wie aus dem Nichts ein modernes Krankenhaus entsteht.
War das eine Art Versprechen auch an Gott, dass sie sagen, Gott, das ist für uns eigentlich unmöglich, aber wir vertrauen, dass du uns dabei hilfst?
Ja, auf jeden Fall. Und wir hatten so eine Verabmachung, könnte man sagen, mit Gott. Wir haben uns entschieden, meine Frau und ich, wir werden immer die gleiche Geschichte erzählen, den gleichen Vortrag halten vor Christen und vor Nichtchristen. Wir hängen uns also kein frommes Mäntelchen um in den Kirchengemeinden und plötzlich sind wir säkular, philanthropisch, humanistisch unterwegs in den Rotary-Clubs und an den Universitäten. Wir haben immer gesagt, wir sind überzeugte Christen. Dieses Krankenhaus möchte die Liebe Christi weitergeben. Und wir glauben, dass Medizin total wichtig ist. Gesundheit von herausragender Bedeutung. Aber noch wichtiger ist uns der Glaube. Denn am Ende sterben wir alle. Und wir haben ja auch die Hospiziane als Missionskrankenhaus gegründet. Wir feiern dort an jedem Morgen einen Gottesdienst. Haben jetzt über 3000 Gottesdienste gefeiert. Und wir hatten die Patienten, 386.000, sie kamen mit Freunden, mit Verwandten. Also man könnte schätzen, 700.000 Peruaner haben die Botschaft des Glaubens, der Hoffnung, der Liebe gehört.
Gab es denn Momente, in denen es Ihnen schwer fiel, dieses Versprechen, Gott zu vertrauen, zu halten?
Wir sind durch viele Krisen hindurchgegangen, also durch das Tal der Tränen. Und nicht nur einmal wurden wir erinnert an den 23. Psalm. Und ob ich wanderte im finsteren Tal, bist du doch bei mir. Und wir fragen uns manchmal, wo bist du denn, Gott? Wir können dich gar nicht spüren, wir können dich nicht sehen. Aber immer wenn es schwierig wurde, war Gott doch da. Und er hat uns bis heute in all diesen Jahren nie hängen lassen. Ich habe ja unlängst das dritte Buch veröffentlicht, Auf dem Wasser laufen. Genauso ist unsere Geschichte gewesen. Wir bewegen uns auf einem sehr schwankenden, unsicheren Untergrund. Unter uns die Haifische, die nur darauf warten, dass wir untergehen. Und wir haben doch Angst oft und zittern uns von Woche zu Woche. Aber wir haben erlebt bis heute, dass Gott immer da war. Ich habe ja in diesen drei Büchern, die ich geschrieben habe, 150 Geschichten messerscharf dokumentiert. Man kann sie alle verifizieren, diese Geschichten. Und es wird deutlich, dass eine übernatürliche Macht uns begleitet hat, geleitet hat. Und deswegen beginnen wir jeden Tag mit einem Gebet und wir enden den Tag mit einem Gebet und wissen, dass wir ohne Gott keine Chance hätten.
Gerade in den letzten Monaten standen Mediziner ja weltweit vor großen Herausforderungen durch die Corona-Pandemie. Peru ist besonders stark betroffen. Dort sind rund 32.000 Menschen gestorben, wenn ich
offizielle
das richtig
Zahlen,
lesen.
In Wirklichkeit über 40.000. Das wird gar nicht gemessen. Viele Patienten werden einfach nach Hause geschickt zum Sterben. Mhm. 750.000 Menschen sind offiziell getestet. Die Dunkelziffer liegt deutlich höher. Man schätzt, dass in Lima, in dieser 8-Millionen-Stadt, schon 2 Millionen Corona durchgemacht haben. Und fast jeder Peruaner kennt persönlich jemanden in seinem Bekannten- oder Verwandtschaftskreis, der gestorben ist.
Wie ist das denn zu erklären? Ich meine, in Ländern wie Spanien oder Italien, wo es ja auch sehr hohe Todeszahlen gab, wird dann gesagt, naja, die Gesundheitsversorgung ist jetzt nicht so wie in Deutschland beispielsweise. Aber Peru ist ja nun auch ein Land, wo es sehr viele Menschen gibt, die in bitterer Armut leben. Sind das die Gründe oder gibt es noch andere Gründe, wie das zu erklären ist?
Viele Peruaner leben in Großfamilien. Also in einem Haus können gut und gerne 10, 15 oder auch mal 20 Leute zusammenleben, in so einem Gemeinschaftsverband. Da ist die Ansteckungsgefahr hoch. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Hinzu kommt natürlich, dass viele Menschen Vorerkrankungen mitbringen. Lungenfibrose zum Beispiel, Tuberkulose im Bergland, ja, Immunschwäche. Und sie sind dann natürlich vulnerabel, wenn sie an Corona sich infizieren. Sicherlich spielt auch die Begrenztheit des peruanischen Gesundheitssystems eine Rolle. Es gibt etwa jetzt, sagen wir, 1400 Beatmungsplätze, die waren die letzten Monate fast alle belegt. Und wir wurden immer wieder angerufen, auch von anderen Krankenhäusern. Habt ihr noch Intensivbetten? Habt ihr Beatmungsgeräte? Es ist tatsächlich so, dass die Nachfrage, der Bedarf, gerade auch Sauerstoff wurde gebraucht, so hoch war, dass das Gesundheitssystem das nicht befriedigen konnte. Das muss man sich vor Augen halten, dass in Lima oft Menschen Schlange standen, um sich Sauerstoff zu organisieren, ja, in irgendwelchen Geschäften. Undenkbar in Deutschland. Aber es fehlte Sauerstoff. Wir sind interessanterweise in unserem Bundesstaat Apurímac das einzige Krankenhaus, das Sauerstoffgeneratoren hat. Wir haben auch Krankenhäuser des Staates mit Sauerstoff ausgestattet. Und da fragt man sich, wie kann das sein? Sicherlich spielt eine Rolle, dass viele Gesundheitspolitiker und Funktionäre nicht so das Interesse des Volkes wirklich am Herzen haben und ist doch sehr korrupt und es fehlt auch eine gute Planung.
Nun ist es ja bei Ihnen sozusagen der Normalfall, dass Menschen Schlange stehen bei Ihnen. Und Sie selber haben auch Patienten, die an Covid-19 erkrankt sind, behandelt. Ich frage mich gerade, wie kann man sowas managen, wenn draußen sozusagen die Menschen herströmen und dann gleichzeitig noch womöglich unter den Patienten Menschen sind, die infiziert sind?
Wir haben ein Triage-System. Schon vor der Tür des Spitals wird ermittelt, ob ein Patient Symptome hat, die auf Corona hinweisen. Wenn ja, wird er sofort getestet mit einem Schnelltest. Er wird sofort isoliert von den anderen Patienten. Das Krankenhaus hat zwei Etagen, oben Corona, unten Corona-frei. Und das funktioniert ausgezeichnet. Ich habe gestern gehört, dass alle Ärzte wieder getestet wurden. Ich bin hier gerade auf Vortragsreise in Deutschland. Alle sind negativ, keiner hat sich angesteckt. Wir schützen unser Personal mit Schutzkleidung natürlich. Wir haben bisher 35 schwere Fälle behandelt, die an Corona litten. 23 haben überlebt und 12 sind gestorben. Es ist schon eine Erkrankung, die eine starke Entzündung hervorruft im Körper. Und dann ist das ein Prozess, der sich oft verselbstständigt. Die Lungen werden ganz hart, so wie Leder, wie Holz. Und da findet kein Sauerstoffaustausch mehr statt. Und dann sterben die Patienten. Wichtig ist uns immer, dass wir den Patienten begleiten, auch wenn er sterben sollte, dass wir ihn trösten und auch die Angehörigen. Aber wir haben natürlich auch ganz tolle Beispiele erlebt, dass Leute, die eigentlich hätten sterben müssen aufgrund ihrer vielen Vorerkrankungen, es geschafft haben. Erst am Montag wurde ein Mann entlassen, Vater von zwei Kindern. Er hatte eine massive Lungenembolie, er hatte einen Herzstillstand, auch eine Blutung und eine schwere Sepsis, aber er hat es geschafft, ja, trotz seiner beidseitigen Lungenentzündung. Und die Krankenschwestern hatten an sein Bett ein Plakat aufgehängt, auf der Intensivstation, Gott ist treu, hab Geduld, er hilft dir. Und er hat es auch geschafft, ja. Nach 5 Wochen Krankenhaus bei uns ist er jetzt zu Hause. Und das ist für uns eine ganz große Freude, dass wir viele Menschen retten können.
Gott sei Dank, kann man
sagen. Gott sei Dank, auf jeden Fall. Und ein Missionsspital setzt ja sein Vertrauen nicht nur auf die Schulmedizin. Wir haben gute Geräte, neue Geräte, alle Medikamente, die wir brauchen. Aber wir glauben, dass Gott uns immer helfen kann. Wir beten auch mit den Patienten vor den Operationen zum Beispiel. Deswegen feiern wir die Gottesdienste am Morgen. Und wir wissen, dass wir am Ende immer sterben. Und nur der Mann am Kreuz kann uns einmal aus dem Grab holen.
Sie haben auf Ihrer Internetseite dazu auch einen Artikel geschrieben zu diesem Patienten, dem Familienvater, unter anderem den Sie gesund nach Hause schicken durften. Dort haben Sie geschrieben, als er von seinen Angehörigen in Empfang genommen wurde, wusste jeder, dass er Gott für sein zweites Leben danken kann. Wie nehmen Sie das wahr? Geht das jedem Patienten so, dass ihnen das klar ist, dass ihnen das bewusst ist? Also wahrscheinlich hat ja nicht jeder jetzt so die Beziehung zum Glauben.
Doch, diesem Patienten war das klar und auch seinen Eltern, seiner Frau, seinen Kindern, der ganzen Verwandtschaft. Denn wir mussten fast jeden Tag Hiobsnachrichten verbreiten. Wir haben gesagt, jetzt braucht er 70, 80, 100% Sauerstoff am Beatmungsgerät. Die Lungen sehen heute nochmal deutlich schlechter aus als noch vor ein paar Tagen. Jetzt hat er einen Herzstillstand gehabt, eine Lungenembolie. Die Chancen sind minimal, dass er es schafft. Und natürlich, wir beten auch, wir Missionare am Krankenhaus. Wir haben eine Gebetskette, wir informieren unsere Leute und dann wird viel gebetet. Natürlich am allermeisten auch die Krankenschwestern und die Ärzte, die involviert waren in diesem Fall, haben gebetet. Wir wissen, dass am Ende immer Gott entscheidet, ob ein Mensch überlebt oder nicht. Also wir kämpfen ja an vielen Fronten. Wir sind auf Gottes Güte angewiesen bei allem, was wir tun. Ich will das mal so erläutern. Als die Corona-Krise nach Peru schwappte, kam der Gouverneur des Bundesstaates zu uns im März mit den Chefs der Gesundheitsbehörde. Und die hatten sich einen recht bösen Plan ausgedacht. Die wollten, dass wir die Corona-Patienten sehen, deren Behandlung ja sehr, sehr teuer ist. Und über die Bezahlung wollten sie dann später im Prinzip reden. Man hätte uns finanziell ganz schnell an die Wand gespielt, uns ausgenutzt. Ja. Und in dieser Krise haben sogar einige Politiker des Staates damit gedroht, private Krankenhäuser, und unser Krankenhaus ist natürlich auch privat, zu verstaatlichen. Das ist im Laufe der Geschichte schon oft passiert, dass man funktionierende Missionsspitäler einfach so geschluckt hat. Und wir standen mit dem Rücken zur Wand und haben dann natürlich auch sehr gebetet in dieser Notlage. Wir haben nachts nicht geschlafen. Und am 29. Mai haben meine Frau und ich in unserem Radio, wir haben einen Radiokanal im Süden des Landes, ja, eine Rede gehalten, 20 Minuten den Sachverhalt erklärt und das peruanische Volk gebeten, uns zu unterstützen. Innerhalb von wenigen Tagen haben 1,6 Millionen Peruaner unsere sozialen Seiten besucht, tausende Kommentare hinterlassen und danach hat sich tatsächlich kein korrupter Politiker getraut, uns ans Leder zu gehen. Damit hatten wir nicht gerechnet, so ein gewaltiges Echo. 1,6 Millionen entspricht 5% der gesamten Bevölkerung Perus. Und dass Gott das so möglich macht, völlig überraschend für uns, ist ein großer Segen. Und da sehen wir, dass in Notsituationen, im dunklen Tal, doch Gott da ist. Dein Stecken und Stab trösten mich. Und wir haben das immer wieder erlebt, dass, wenn es ans Eingemachte geht, Gott da ist. Ja? Und auf dem Titelbild jetzt vom dritten Buch Auf dem Wasser laufen, sieht man uns bei schwerer See auf der Wasseroberfläche, Schaumkronen und unten drunter die Haifische, die uns auffressen wollen. Und leider kennen wir eine ganze Menge Haifische, die uns auffressen wollen. Denn ein Missionsspital ist ein Fremdkörper im System. Es geht in einem Land wie Peru immer darum, Geld zu verdienen. Private Krankenhäuser wollen Geld verdienen. Und da gibt es ein Krankenhaus, da werden Patienten behandelt für 4 Soles, 1 Euro. Da haben wir viele, viele Feinde, die sich darüber ärgern.
Um das nochmal zu verstehen, die Behörden haben versucht, sie zu verstaatlichen, ihr Krankenhaus?
Nein, das war eine Drohung von der Regierung, dass jetzt in dieser Krise private Krankenhäuser verstaatlicht werden können. Die Gesundheitsbehörde in unserem Bundesstaat, die wollten uns ihre Corona-Patienten schicken, die Behandlung ist ja sehr teuer, ohne dann auch die Finanzierung sicherzustellen. Mhm. Das Missionsspital lebt ja von Spenden, die Patienten bezahlen je nach eigenen Möglichkeiten einen Beitrag, aber Corona ist irre teuer und wenn der Staat uns seine Patienten schickt von seinen Krankenhäusern und das nicht vergütet, dann wären wir ganz schnell pleite. Es ist so, dass jedes Jahr Firmen pleite gehen in Peru, weil der Staat seine Rechnung nicht bezahlt. Also der Staat ist sehr unzuverlässig. Und die Politiker sind extrem korrupt.
Wie sind Sie denn mit dieser Situation umgegangen? Sie haben sicherlich, Sie sagten es eben schon, das öffentlich gemacht, aber wahrscheinlich muss man dann auch in irgendeiner Form vielleicht juristisch vorgehen.
Wir haben interessanterweise eine Gruppe von über 80 Anwälten, Gruppe Olachea, die uns seit 10 Jahren Rechtsbeistand leisten. Sie tun das kostenlos, weil sie wissen, die Hospiziane leistet eine gute Arbeit für die Ärmsten der Armen und wir besprechen solche heiklen Themen immer mit den Anwälten in Lima, die uns also Tag und Nacht wirklich beistehen. Das ist ein großer Segen Gottes. Und das ist interessant, vor 20 Jahren, es war der 27. September des Jahres 2000, hatte ich ein besonderes Erlebnis mit Gott. Ich habe mich damals gefragt, so ein Krankenhaus kann doch niemals entstehen. Ich habe auch keine Ahnung, wie man so ein Krankenhaus gründet. Aber ich las damals in einem Gästehaus in Quito, Ecuador, Psalm 32, und da heißt es, Vers 8, ich werde dir immer die Ratschläge geben, die du brauchst, dir den Weg zeigen. Im Deutschen heißt es auch, dich mit meinen Augen leiten. Und ich hatte die feste Gewissheit an jenem Abend, dass Gott mich immer an der Hand nehmen würde, würde meine Frau Tine und mir sagen, was wir tun müssen. Und das ist tausendfach geschehen, auch durch diese Anwälte von Olachea, die uns Rechtsbeistand geben, kostenlos.
Wie war denn Ihre, wenn wir jetzt auch nochmal in Ihrem Buch Auf dem Wasser laufen, ist im Brunnenverlag erschienen, Sie sagen es eben mittlerweile das dritte Buch, da haben Sie das ein bisschen ausführlich beschrieben. Wie war denn da Ihre erste Reaktion, als Sie davon erfahren haben, dass der Staat da was machen will? War das erstmal Erschrecken oder?
Ja, wir haben uns, ich war auf Vortragsreise im März in Deutschland, kam dann zurück nach Peru, befand mich in Quarantäne 2 Wochen und dann wurde deutlich, dass die Regionalregierung in Apurímac ein schmutziges Spiel mit uns spielt, ja. Und dass wir in großer Gefahr sind. Und das wurde mir klar an einem Donnerstag. Da kamen so die Fakten auf den Tisch. Und am gleichen Tag, ganz interessant, wurde ich in Kenntnis gesetzt von einem Traum, den eine Dame in Hamburg hatte. Und in diesem Traum sah sie, dass unser Krankenhaus in großer Gefahr ist. Dunkle Gestalten, die versuchen, uns zu schaden, zu schädigen. Aber am Ende dieses Traumes sprach Gott, ich bin, der ich bin. Und diese Bedrohung musste weichen. Solche Träume sind extrem selten. Ja, ich habe einen Traum dieser Art so noch nie gehört. Aber ich wusste sofort, das ist ein Zuspruch Gottes. Wir haben zwar Angst, aber wir sind doch in seiner Hand geborgen. Und das haben wir immer wieder erlebt. Zum Beispiel, alle 3 Jahre muss ein Krankenhaus eine neue Lizenz bekommen. Und 2018 haben wir uns darum bemüht. Schon im Vorfeld haben wir die Anträge gestellt. Aber die Gesundheitsbehörde, die ärgert sich auch mit diesem großen Erfolg des Missionsspitals. Wir hatten allein in Peru 48 Fernsehreportagen. 2 Staatspräsidenten haben uns besucht, 5 Minister, jede Menge Fernsehteams. Und das schafft natürlich auch Neid und schafft Begehrlichkeiten. Und als wir uns dann bemüht haben um die Lizenz, eigentlich ein Routinevorgang, hat man uns eigentlich am langen Arm verhungern lassen und das ganze Jahr verstrich. Und am Ende des Jahres 2018 schrieb ich der Gesundheitsministerin Silvia Pessach, wir müssen am nächsten Dienstag das Krankenhaus schließen, wir haben keine Lizenz. Und da hat sie in der Nacht interveniert. Und am nächsten Tag hatten wir die Lizenz, wieder für 3 Jahre. Aber das ist immer ein Kampf mit Haken und Ösen. Wir haben immer mit korrupten und gleichgültigen Bürokraten und Politikern zu tun, denen es völlig egal ist, ob wir nun 100 oder 200.000 armen Menschen helfen oder nicht. Und am Ende können wir uns auch nur auf Gott verlassen.
Geht es denn darum, dass Sie so erfolgreich sind, also auch finanziell mehr oder weniger erfolgreich? Oder ist es wirklich so, dieser Widerstand, das ist ein Missionskrankenhaus, die den Glauben verkünden?
Die Peruaner sind religiöse Menschen. Also 98% glauben, dass es Gott gibt. Aber es ist dieser Erfolg des Krankenhauses, die Dankbarkeit der Patienten, die guten Ergebnisse, die totale Präsenz in den Medien. Ich will das mal, die Bedeutung des Krankenhauses erläutern an einem Beispiel. Gerade jetzt passiert am 4. August. Man hatte mir angeboten, am 3. August, an einem Montag, am nächsten Tag um 4 Uhr ein Zoom-Meeting mit dem Staatschef zu haben, mit Martin Vizcarra. Und ich hatte gesagt, naja, im Augenblick ist unsere Internetverbindung nicht so gut. Das ist jetzt schwer machbar. Es gibt keine Inlandsflüge und wir sind etwa 1000 Kilometer, knapp 1000 Kilometer von Lima entfernt in den Bergen. Aber man rief mich am Abend an und hat mir angeboten, am nächsten Tag im Palast ein Treffen zu haben mit dem Staatschef. Wir sind abends losgefahren um 8 Uhr, ein Taxifahrer und ich, ohne Pause durchgefahren, 14 Stunden. Und als wir dann irgendwann an der Küste morgens um 6 Uhr, es fehlten noch 4-5 Stunden nach Lima, das Radio einschalten, da werden wir Zeuge, wie gerade ein Misstrauensvotum im Parlament gestellt wird gegen den Premierminister. Und Peru befand sich urplötzlich in seiner größten Krise. Nicht nur Corona und die Wirtschaftskrise, sondern jetzt auch dieses politische Vakuum. Und wir waren schon 10 Stunden gefahren durch die Nacht. Ich hatte eigentlich dieses Treffen 16 Uhr mit dem Staatschef und alles umsonst. Der kann mich nie und nimmer empfangen. Der hat ganz andere Probleme. Und da werde ich nicht vergessen, aus dem Auto rief ich dann in Kurawasi an, wo das Krankenhaus steht, und sprach mit Doris Manco, sie leitet unser Medienzentrum. Und da haben wir laut gebetet. Sie hat gebetet, ich habe gebetet. Ich bin um 16 Uhr zum Regierungspalast gegangen, die Tür öffnet sich, ich gehe da rein, der Staatschef hat Zeit und sieht meinen Vortrag mit 147 Bildern. Unglaublich. Man kann das nicht erklären. Und all diese guten Nachrichten sind Ergebnis von Gebet. Nur Gott kann solche Geschichten schreiben. Und das erleben wir immer wieder. Auch die Mitarbeiter, die zu uns kommen, die haben auch eine Erfahrung mit Gott. Ich muss das unbedingt loswerden. Wir haben jetzt einen Urologen, der Benjamin Zeyer. Das war im letzten Jahr. Und sein fünftes Kind kam zur Welt. Nachts um 1:30 fährt er vor Moosbach auf einen Berg. Da steht ein Kreuz, kniet nieder und will Gott danken, dass alles gut gegangen ist. Und er betet, die Familie ist jetzt komplett und da kommt es so über seine Lippen, hast du für uns einen Lebensauftrag, eine besondere Aufgabe. Und ich bin in Peru, 10.000 Kilometer entfernt, ich habe keinen Kontakt zu ihm. Ich hatte ihn mal getroffen, ein Jahr zuvor, nach einem Vortrag. Aber ich hatte erfahren an dem Tag, dass unser Urologe, den wir damals hatten, der Dr. Prady, im Sommer 2020 seinen Dienst beenden würde. Und da gehe ich an den Computer und schicke eine E-Mail an Dr. Zeyer. Wie lauten Ihre Kontaktdaten? Ich will Sie kontaktieren. Und dieser Benjamin Zeyer trifft am nächsten Tag dann seine Frau. Sie wurde entlassen vom Krankenhaus. Und da sagt er, Schatz, ich hatte heute Nacht ein ganz seltsames Erlebnis. Plötzlich kam dieses Gebet aus meinem Munde. Und da sagt sie, eben kam ein E-Mail von diesem Klaus John aus Peru. Und dann sagt die Lena Zeyer, wann geht es los? Er ist jetzt bei uns mit seinen 5 Kindern und macht die Urologie.
Gott, er stellt sein Bodenpersonal immer
ständig,
wieder zusammen. Ja,
ständig.
Das hört man immer wieder von wunderbaren Missionswerken. Und wie muss man sich das im Klinikalltag dann vorstellen? Wie sehr kriegen die Patienten das mit? Sie sagen, sie beten viel mit den Patienten und machen Gottesdienste. Wie gehen die Patienten damit direkt um, wenn die damit konfrontiert werden?
Die Patienten sind total dankbar. Viele fahren ja 10, 20, 30 Stunden aus allen Teilen des Landes nach Kurawasi an vielen Krankenhäusern des Staates vorbei. Und einer der Gründe, warum sie diese Strapazen der Reise auf sich nehmen, ist die Tatsache, dass die Hospiziana ein Missionskrankenhaus ist. Sie wissen, das spüren sie in jedem Morgengottesdienst, diese Ärzte dort vorne, die wollen nicht Geld machen, die wollen mir nur helfen. Und sie wollen die Liebe Christi weitergeben. Und die Bevölkerung, das Krankenhaus gibt es jetzt seit 13 Jahren in Peru, hat diese Botschaft verstanden. Und deshalb haben sich auch dann im Anfang Juni nach unserer Rede im Radio 1,6 Millionen Menschen gemeldet und uns unterstützt wegen dieser Botschaft. Und jeder weiß, die Hospiziane ist ein Krankenhaus des Glaubens. So werden wir auch genannt in den Massenmedien, El Hospital de la Fe. Und das schafft unglaublich Vertrauen.
Jetzt haben wir gerade über diese Situation gesprochen, Ihren, ja, ich nenne es mal Stress mit den Behörden. Wie ist denn da der aktuelle Stand? Geht das noch weiter oder konnten Sie das Problem erstmal lösen?
Also wir haben Stress mit den Behörden auf allen Ebenen, ja. Das ist auch normal, in der dritten Welt hat man immer Stress mit den Behörden, egal ob man ein Missionskrankenhaus hat oder nicht. Aber zum Beispiel Mitarbeiter aus dem Ausland, die bei uns mit neu dazukommen. Die meisten Missionare kommen für 3 Jahre, einige auch für länger. Alle brauchen eine Lizenz, eine Arbeitserlaubnis, sonst können sie keinen Patienten sehen. Und der Dekan der Ärztekammer Perus hatte meiner Frau und mir zugesagt, dass in diesen Krisenzeiten jeder Arzt auf jeden Fall sofort eine vorübergehende, eine temporäre Lizenz bekommt von 6 Monaten. Wir müssen dann mit einer Universität unseren deutschen Titel anerkennen lassen. Das zieht sich 1 Jahr hin und dann hat man eine Genehmigung auf Lebenszeit. Aber das war jetzt auch in diesem Jahr. Leider hatte der Dekan sein Wort gebrochen. Und dann, wir hatten 2 neue Ärzte aus der Schweiz, einen Chirurgen, einen Kinderarzt aus Deutschland. Da bekamen die nur für 1 Monat eine vorübergehende Lizenz. Ja. Und ich war in Lima an jedem Tag, als ich das hörte. Und da schoss es mir mittags durch den Kopf, geh jetzt zur Ärztekammer, stell dich in die Tür, lade ein Fernsehteam ein. Und auf beiden Seiten sieht man ganz viele Bilder von Menschen, von Ärzten, die in der Corona-Epidemie gestorben sind. Und dann konnte ich im Fernsehen sagen, wir haben hier tote Ärzte auf beiden Seiten. Und Ärzte werden gebraucht, überall im Lande. Und wir haben hier Ärzte, die wollen helfen, ehrenamtlich, ohne Bezahlung, als Missionare. Und sie bekommen nur eine Lizenz für 1 Monat. Und das wurde dann ausgestrahlt am Abend. Und über Nacht hat dann die Ärztekammer eingelenkt. Und am nächsten Tag bekamen unsere Ärzte für 6 Monate, verlängerbar auf 1 Jahr. Und es gibt uns genug Zeit, dann die langfristige Anerkennung zu regeln mit einer Universität. Aber es ist dieser Kampf bis aufs Letzte. Ja, immer das Gefühl, wir gehen auf dem Wasser. Und dieser Titel, der ist hervorragend gewählt und den hat Gott selbst ausgesucht. Ich saß in einem kleinen Restaurant in Curavasi und das war vor 2 Jahren. Da kommt eine Gruppe Peruaner rein. Ein Mann löst sich, kommt auf mich zu. Ich kenne ihn gar nicht und sagt, Dr. John, wenn Sie noch mal ein Buch schreiben, nennen Sie es Auf dem Wasser laufen. Dreht sich um, geht raus, verschwindet. Ich habe ihn nie wieder gesehen. Ich wusste sofort, der Mann hat recht. Auf dem Wasser laufen beschreibt haargenau, was wir jeden Tag bei die Hospiziane durchmachen und wie wir zittern und sagen.
Sie haben es jetzt schon eigentlich im Gespräch mehrfach angedeutet, dass Sie Ihr eigenes Leben und Ihren Dienst für Gott tatsächlich als ein Laufen auf dem Wasser bezeichnen. Ist das richtig?
Ja, unbedingt. Es gibt keine Sicherheiten für gar nichts. Ja. Ein Missionskrankenhaus lebt von Mitarbeitern, die bereit sind, mehrere Jahre ihres Lebens zu investieren. Solche Leute sind schwer zu finden. Es gibt im deutschen Sprachraum etwa 500.000 Ärzte. Aber wer ist bereit, auf so viel Geld zu verzichten und mit seinen Kindern dorthin zu ziehen, in einfachen Verhältnissen zu leben und knackerhart zu arbeiten, ohne eine entsprechende Bezahlung? Ein Missionsspital braucht immer Spenden zum Beispiel, um die armen Patienten, die niemals den wahren Wert ihrer Behandlung bezahlen, behandeln zu können. Ja, ein Missionsspital braucht Unterstützung seitens der Regierung, um Lizenzen zu regeln. Wir haben das ja schon vorhin erläutert, aber Gott öffnet die Türen oft im letzten Augenblick. Wenn uns das Wasser bis zum Hals reicht, ja, dann greift Gott ein. Und ich sage immer wieder, auch wenn Leute uns fragen, das Krankenhaus, die Hospiziane wird so lange bestehen, wie Gott uns schützt und bewahrt, ja, und keinen Tag länger.
Sie beschreiben in Ihrem Buch ja nicht nur die Auseinandersetzung mit den Behörden, dass da viel Korruption herrscht, sondern dass es generell ein Land ist, wo viel Korruption ist, wo Lug und Betrug die Regel sind, Menschen von tiefem Egoismus geprägt sind. Natürlich gibt es das in anderen Ländern auch, in anderen Völkern. Doch man muss kein Missionar sein, um als Christ eben ganz schnell zu sagen, die Peruaner müssen das Evangelium hören, sie müssen von Jesus hören. Jetzt haben sie, wie Sie eben sagten, die Patienten hautnah, die ihren Glauben und ihr Wirken hautnah erleben. Wie erleben Sie das darüber hinaus, wie Peruaner in dieser Situation mit dem Evangelium umgehen oder wie sie darauf reagieren?
Die Peruaner sind sehr offen für den Glauben. Und sehr viele Menschen entscheiden sich auch bewusst, als Christen zu leben, haben ein besonderes Erlebnis mit Gott. Und wir sehen dann auch eine Transformation. Wir haben zwei Krankenhauspastoren. Einer heißt Marco Acuña. Der lebte jahrelang auf den Straßen als Drogenabhängiger und immer auf der Suche nach dünnem Papier, um seine Joints zu drehen. Und da findet er ein Buch mit knapp 1000 Blättern, die perfekte Lösung für 1000 Joints. Er reißt die letzte Seite raus, dreht seine Marihuana-Zigarette und dann noch eine Seite. Er hat 5 Seiten rausgerissen. Und bei der 6. Seite hat er vorne mal aufgeklappt und gelesen. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das war die Bibel. Und Marco hat die Bibel innerhalb weniger Wochen dann gelesen, von Deckel zu Deckel. Er sagte mir, das Buch sprach zu mir. Hat mich total verändert. Er hat danach Theologie studiert. Er ist immer unterwegs und besucht ehemalige Patienten in den Bergdörfern, hält Hausandachten. Und wenn man ihn reden hört, wie er sprudelt von seinem Glauben, ein Drogenabhängiger, ja, der keine Chance hatte im Leben, wie er verändert wurde, dann gehen alle Herzen auf.
Wie sieht denn jetzt, wenn Sie im Augenblick schauen, die aktuelle Situation bei Ihnen im Krankenhaus aus, auch mit Blick auf eine mögliche zweite Welle von Corona, die Herausforderungen, die Sie in den Auseinandersetzungen mit den Behörden haben? Wie ist die aktuelle Situation und was wünschen Sie sich für Ihr Krankenhaus, für Ihr Werk?
Corona betrifft uns alle. Südamerika noch viel härter als Europa. Alles ist schwierig. Zum Beispiel neue Mitarbeiter ins Land zu bekommen. Es gibt keine regulären Flüge zwischen Peru und Europa. Ich werde am nächsten Mittwoch mit einer Missionarsfamilie an Bord eines humanitären Fluges mit Genehmigung der Regierung von Amsterdam nach Lima fliegen. Das ist schwierig. Nachschub ist immer schwierig von Materialien, die man braucht in diesen Zeiten, wo es keinen Flugverkehr gibt. Aber wir stellen fest, das Krankenhaus wächst und gedeiht trotzdem. Und die Patienten kommen. Patienten müssen ja auch behandelt werden. Wenn es wehtut, muss man zum Arzt, egal ob Corona draußen auf der Straße lauert oder nicht. Wir hoffen, dass keiner unserer Mitarbeiter in dieser Pandemie zu Schaden kommt. Jeder 7. Corona-Patient weltweit, schätzt man, ist ein Mitarbeiter in einem Krankenhausbetrieb. Und man weiß im Vorfeld nie genau, wie sich die Erkrankung entwickelt, ob man einen leichten Verlauf hat oder ob man vielleicht doch daran verstirbt. Das kann ganz schnell gehen. Und wir haben ja bei uns 12 Menschen behandelt, mit allem, was wir zur Verfügung hatten, und sie starben. Die Herausforderung ist immer, dass man in dieser Krise angemessen und schnell handelt. Wir haben zum Beispiel Sauerstoffgeneratoren ins Land geschafft und wir sind jetzt gut ausgestattet, haben die letzten 6 Monate genutzt und sind bereit, im Rahmen einer zweiten Welle viele Menschenleben zu retten. Ja. Und mit Gottes Hilfe ist das möglich. Was die Zukunft bringt, weiß man nie. Es gibt in einem Land wie Peru immer Überraschungen. Man weiß nie am Morgen, was am Abend sein wird. Oder geschweige in der nächsten Woche sein wird. Und das ist auch ein Grund, dass wir merken und spüren, wir müssen uns an Gott halten. Denn Gott hat die Zukunft in seiner Hand.
Wofür sind Sie Gott denn in den letzten Monaten, vielleicht auch seit der Corona-Krise und seit der Herausforderung mit den Behörden, besonders dankbar?
Ich bin sehr dankbar, dass kein Mitarbeiter von Dios Bisiana gestorben ist. Da bin ich sehr dankbar. Das war eine große Sorge, die ich hatte. Und ich bin auch dankbar, dass trotz dieser Krise die es vielen Patienten unmöglich gemacht hat, zu reisen. Normalerweise kommen Patienten aus allen Bundesstaaten zu uns. Und dann gab es Straßensperren, Polizei, Militärs auf den Straßen. Man konnte nur mit einer besonderen Erlaubnis sich entfernen von seiner Heimatstadt. Trotzdem hat das Krankenhaus jeden Tag gearbeitet. Wir haben jeden Tag vielen Patienten helfen können. Und dass trotz der Krise der Betrieb weitergeht, ist für mich Anlass zu großer Freude natürlich. Ja. Und die neuen Mitarbeiter, die wir haben, trotz der Krise, jeder macht ein Gefühl der Unsicherheit durch. Kann ich das wagen, mit meiner Familie nach Peru überzusiedeln, jetzt wo völlig unklar ist, wie sich die Pandemie entwickelt, in welche Richtung das geht, ja, ob es eine Impfung geben wird oder nicht. Aber viele sind trotzdem gekommen, sahen sich von Gott berufen und arbeiten bei uns mit. Darüber freue ich mich riesig. Ja. Und ich stelle immer wieder fest, dass wir auf dem Wasser laufen. Das ist ein spannendes Leben. Also wirklich nicht 0815, das ist ein irre spannendes Leben. Manchmal zu viel des Guten, zu viel der Spannung. Und dann denke ich, ach, ich bin langsam zu alt für diesen Stress. Aber trotz der Haifische, die da sind, ja, segnet uns Gott. Und im 23. Psalm heißt es ja, du bereitest einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Und jedes Missionskrankenhaus hat viele Feinde. Leute, die sich ärgern über den guten Ruf dieser Einrichtung, über die Hunderttausende, die der Schlange stehen, um behandelt zu werden. Aber im Angesicht unserer Feinde, Gott war gut zu uns. Und er deckt uns immer wieder in den Tisch und er gibt uns das, was wir brauchen. Und wir leben seine Treue und seine Nähe und das ist unbezahlbar. Es gibt nichts Besseres im Leben, als das durchzumachen, das zu erleben.
Würden Sie dann im Rückblick, wenn Sie jetzt nochmal in der Zeit zurückspringen würden, nochmal ein solches Krankenhaus bauen in Peru und es nochmal Diospis Sullana nennen?
Menschlich, wenn wir gewusst hätten, damals 2002, als wir den Verein gründeten und dann 2005 den ersten Spatenstich feierten, wenn wir gewusst hätten damals, was auf uns zukommt, wie schwer das wird, dann hätten wir es nicht gemacht. Aber wir wussten das ja nicht. Und wenn wir jetzt zurückschauen, die letzten 20 Jahre Revue passieren lassen, dann haben wir so viel mit Gott erlebt. Und man erlebt tatsächlich Gott in der Krise. Also wir können tolle Lieder singen am Sonntagmorgen und schöne Bücher lesen. Aber ob der Glaube wirklich trägt, auf dem Wasser laufen, ist hier das Stichwort. Das erfahren wir, wenn es hart auf hart kommt, in der Krise. Und der Glaube hat getragen. Gott hat uns nicht im Stich gelassen. Und bis heute hat er so viele Wunder getan bei Diospisiane, die wir messerscharf dokumentieren. Der Untertitel des Buches heißt ja Der Glaube im Härtetest. Diospisiane, wir vertrauen auf Gott. Und oft, und das ist schon fast lustig, sitze ich zu Hause und lese so meine Bücher, die ich selbst geschrieben habe. Und dann kommt meine Frau Tina rein, das darf doch nicht wahr sein, der liest ja wieder seine Bücher. Aber jedes Mal weiß ich, genau so war es. Und so erinnern mich diese Bücher, mich und alle, die sie lesen, ist ja, die Geschichte ist ja bekannt geworden, Millionen haben sie gehört, dass Gott real ist. Er ist kein philosophisches Konzept, kein Strohhalm, kein Licht am Ende des Tunnels, sondern wir können uns auf ihn verlassen. Das ist die Botschaft von Diospisiane.
Die drei Bücher haben unterschiedliche Titel, natürlich.
Das erste Buch, Ich habe Gott gesehen, hört sich fast blasphemisch an, bedeutet aber Gott wurde sichtbar natürlich. Das zweite, Gott hat uns gesehen. Es gibt nichts Besseres, als dass es einen Gott gibt im Universum, der uns sieht, der uns wahrnimmt, der uns lieb hat. Und das dritte Buch, Auf dem Wasser laufen, Spannung pur. Ich sage immer, wer die Bücher lesen will, auch gerade das dritte, braucht Balsam in hoher Dosierung.
Wenn Sie ein viertes Buch schreiben, welchen Titel hätte das? Welchen Wunsch hätten Sie vielleicht auch von Gott, wie dieses Buch lauten könnte?
Ja, ich habe ganz viele Geschichten vorbereitet, die ich auf meinen Reisen gehört habe. Ich habe jetzt in 24 Ländern von Diospisiane berichtet, vor Christen, Nichtchristen, Katholiken, Protestanten. Und nach meinen Vorträgen kommen Leute auf mich zu, die mir ihre Geschichte erzählen. Die sind irre gut, diese Geschichten. Und ich stelle fest, dass Gott überall am Handeln ist. Und fast jeder Mensch hat im Laufe seines eigenen Lebens Gott auf eine übernatürliche Weise erfahren. Fast jeder kann eine Geschichte beisteuern. Und ich denke, Gott tut das als Lebenszeichen. Ich bin wirklich da, sagt er damit. Du kannst mit mir rechnen. Und deswegen passieren die tollsten Geschichten. Viele habe ich dokumentiert in diesem Buch Auf dem Wasser laufen. Und wer grübelt, die Widmung von diesem Buch, die darf ich mal kurz vorlesen. Da heißt es, dieses Buch widme ich all jenen, die an Gott zweifeln und sich fragen, ob Glaube, Hoffnung und Liebe eine reale Grundlage haben. Wenn man das Buch gelesen hat, 288 Seiten, dann, ich glaube, fast jeder, der Christ ist, fühlt sich danach ermutigt im Glauben.
Okay, dann hätten wir zum Beispiel als Titel Gott ist da oder Wenn Gott sagt, ich bin da. Wir arbeiten noch ein bisschen dran.
Ja, wir arbeiten dran.
Dr. Klaus-Dieter John über seine Arbeit in der karitativen Einrichtung Diospis Sullana in Peru. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch und dass Sie hier waren. Und ich wünsche Ihnen alles Gute und Gottes reichen Segen weiterhin für Ihr Werk dort.
Das wünsche ich Ihnen auch, Gottes Segen.
Ja, und damit verabschiede ich mich. Danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut, Ihre Katja Völkel.
Das Gespräch. Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Gutes im Radio.